Danke, Emma. Das war die heutige Predigtstelle, Philipper 3, ab Vers 8 bis Kapitel 4, Vers 1 eigentlich. Bevor ich starte, möchte ich noch beten. Danke, Herr, für dein Wort, dass wir dein Wort in unseren Händen haben. Danke, dass du da bist und dass du durch dein Wort jetzt redest. Du bist gegenwärtig, wir loben dich dafür. Du kannst uns jetzt unsere Ohren öffnen, unseren Kopf, unsere Herzen ansprechen. Für das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wir sind in unserer Nachfolge-Entdecken-Reihe weiter im Philipperbrief. Ziele. Wie geht's euch, wenn ihr das Wort Ziele hört? Jeder hat Ziele, oder? Jeder Mensch hat Pläne, Ziele. Wenn ich im Navi was eingib, habe ich auch ein Ziel. Oder kann es sein, dass das irgendwie auch über Umwege dann doch nicht ans richtige Ziel geführt wird? Kann mühsam sein, aber wichtig ist, Ziele zu haben im Leben. Und auch für uns Christen ist es wichtig, Ziele zu haben. Oder ein besonderes Ziel. Und der Titel ist Jesus, unser Ziel. Eigentlich vom ganzen dritten Kapitel, wo wir letzten Sonntag schon den ersten Teil gehört haben. Ich habe noch einmal auch ab Vers 8 vorlesen lassen, da wir sonst mitten in einem Satz anfangen, das kommt nicht so gut. Aber wichtig ist, dass wir schauen, was sagt uns dieser Text. Und meine Meinung ist, dieses Kapitel eins der wichtigsten Kapitel in der Bibel. Das heißt, eine Stelle, die es klar sagt, wie jemand in den Himmel kommen kann, wie jemand von Gott akzeptiert werden kann. Und wenn du noch kein Christ bist, dann ist das eine wichtige Stelle für dich. Und wenn du schon Christ bist, dann ist das auch eine wichtige Stelle für dich, dass du das Evangelium besser erklären kannst. Und wenn du noch nicht sicher bist, ob du ein Christ bist, ist das auch eine wichtige Stelle. Das heißt, für alle von uns ist es eine wichtige Stelle. Es gibt eben gute Gründe, diese Stelle anzuschauen. Ich möchte zu Beginn einfach nochmal kurz einen Rückblick machen. Vorigen Sonntag, da ist es eigentlich um zwei Bilder gegangen, wo Paulus das in den Versen 4 bis 7 beschreibt, seine alte Religion, wie er vorher war, bevor er Jesus kennengelernt hat. Und dann die Verse 7 bis 11, das kommt jetzt eben schon in unserer heutigen Stelle vor, beschreibt er, was nachher passiert ist, wie er Jesus kennengelernt hat, eben in Damaskus, in dem Erlebnis, als ihm Jesus begegnet ist und was dann mit ihm passiert ist. Und die Frage, die sie jetzt für uns stellt, was zeichnet einen wirklichen Christen aus? Wie Paulus das beschreibt, wie er vorher war, ist es das Gesetz einhalten, ist es untadelig leben? Sind es diese Punkte, die er beschreibt, ist es eben die Beschneidung, die er eben auch erwähnt hat? Und Paulus sagt, diese Dinge, was für ihn ein Gewinn war, hat er jetzt um Christi willen für Verlust gehalten, sogar für Müll, für Dreck, für Unrat. Paulus sagt aber nicht, dass alle diese Dinge schlecht sind, von Haus aus. Viele von ihnen sind durchaus gut. Aber der Punkt ist, durch diese Dinge komme ich nicht zu Gott. Durch diese Dinge komme ich keinen Meter Gott näher. Es ist gut, gut zu sein, aber nur gut zu sein bringt mich Gott nicht näher. Es ist gut, gut zu sein, aber nur gut zu sein bringt mich Gott nicht näher. Das heißt, in den Versen 7 bis 11 erklärt Paulus jetzt, was einen Christen ausmacht. Was er auch sozusagen bei ihm erlebt hat. Und in das wollen wir jetzt einsteigen. Was macht einen Christen aus? Der Vers 8a, Christen kennen Christus. Christen kennen Christus. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes. Das heißt, Paulus möchte Christus kennenlernen, immer mehr. Im Christsein geht es um das Kennen. Das heißt, es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Es geht um eine Freundschaft. Es ist ein großer Unterschied zwischen ich kenne jemanden oder ich weiß über jemanden Bescheid. Weil über jemanden Bescheid wissen kann ja, wenn ich über den in der Zeitung lese. Aber dann kenne ich noch nicht jemanden. Ja? Es gibt viele Menschen, die über Jesus Bescheid wissen, sogar Theologen, aber die kennen ihn nicht persönlich. Die Frage ist, ob wir Jesus persönlich kennen. Und um das geht's Paulus hier. Das Schöne ist, du kannst mit Jesus Christus, mit dem Schöpfer des Universums, eine persönliche Beziehung haben. Ein Christ ist jemand, der Jesus kennt und der eine persönliche Beziehung zu ihm hat, zu ihm als Herrn. Habe ich ihn um Vergebung gebeten? Das ist Voraussetzung, eben diese persönliche Beziehung zu beginnen. Habe ich ihm mein Leben anvertraut? Dann bin ich schon mittendrin in dieser persönlichen Beziehung. Christen kennen Christus, aber die Beziehung muss wachsen. Das ist wie in einer ganz normalen Beziehung unter Menschen. Man lernt sich kennen, die Beziehung muss wachsen. Genauso wie eine Freundschaft wächst, wenn man sich kennenlernt, sich öfter trifft, sich austauscht. Und dann in den Versen 10 bis 11 wird der Grund genannt für die Aussagen, was Paulus in den Versen 8 bis 9 macht. In Versen 8 bis 9 schreibt er eben, er will Christus kennen. Wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, könnte ich nur verlieren. Seinetwegen habe ich alles, was früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, in ihm verbunden zu sein. Und dann in Vers 10, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben. Das heißt, der Grund, warum Paulus Christus immer besser kennenlernen will, ist, er möchte diese Kraft immer mehr erfahren. Warum? Christus lebt. Und diese Auferstehungskraft ist auch heute wirksam. Die Kraft der Auferstehung wird uns angeboten heute in Jesus Christus. Und mit dem Kennen, Kennenlernen, persönliche Beziehung zu ihm haben, dürfen wir an dieser Gemeinschaft, an dieser Kraft teilhaben. Und auch, und das ist die Herausforderung, die Gemeinschaft seiner Leiden. Das heißt, wenn ich Christ bin, ist nicht immer alles happy-peppy. Das heißt auch, es gibt Leid. Es gibt Leid, es gibt Verfolgung. Wir leiden manchmal, weil wir Christen sind. Das ist dieses Christus-Kennen, diese Sehnsucht, nach der sich Paulus sehnt. Sehnen wir uns danach? Wie geht's uns damit, wenn wir das lesen? Wenn wir das hören, wie wichtig es ist, Christus zu kennen, persönlich kennenzulernen, immer mehr in seinem Wort. Wenn wir uns beschäftigen mit seinem Wort, lesen im Alten, im Neuen Testament, Jesus wird uns vorgestellt in den Evangelien. Wenn du noch nicht in der Bibel viel gelesen hast oder liest, beginn mit den Evangelien. Nirgendwo wird Jesus besser vorgestellt. Perfekt zum Kennenlernen. Das Zweite ist, was einen Christen ausmacht, Christen gewinnen Christus. Die Verse 8 bis 9. Ich halte alles für Dreck, Vers 8b, damit ich Christus gewinne. Ein Christ ist jemand, der Christus gewinnt. Was bedeutet das? Christus schenkt sich ganz, wo ein Mensch bereit ist, das alte Leben in seiner Selbstzufriedenheit, in seinem Egoismus, in seiner Eigenkraft aufzugeben und sich Christus anzuvertrauen. Da passiert es, dieses Christus-Gewinnen. Ein neues Geschöpf werden. Wie wir eben schon letzten Sonntag gehört haben, geht es hier auch um einen besonderen Begriff, der hier vorkommt, Gerechtigkeit. Wir alle brauchen Gerechtigkeit. Warum? Das ist so ein theologisches Fachvokabel, oder? Warum brauchen wir Gerechtigkeit und wie bekommen wir Gerechtigkeit? Das sind die zwei zentralen Fragen, die wir verstehen müssen und die wir erklären können müssen. Wir brauchen Gerechtigkeit, weil Gott perfekt ist. Gott ist selber ganz hundertprozentig gerecht und er ist heilig. Und er duldet keine Ungerechtigkeit, er duldet keine Sünde. Und wir alle in diesem Raum, wir alle auf der Welt, werden eines Tages bei Gott vor Gericht stehen. Und der Richter wird Jesus sein und der ist perfekt und gerecht. Und was wir brauchen, um vor ihm zu bestehen, ist Gerechtigkeit. Dass wir gerecht gesprochen werden, um vor ihm zu bestehen. Die Frage ist also, wie bekommen wir diese Gerechtigkeit? Und dazu gibt es zwei Antworten, eine falsche und eine richtige. Die falsche ist, sie zu verdienen. Ich muss gute Werke tun, ich muss spenden, ich muss immer in die Kirche gehen, ich muss, meine Familie ist christlich, ich bin christlich erzogen, also bin ich eh gerecht. Ich bin besser als andere Menschen, das ist Selbstgerechtigkeit. Aus dem Gesetz leben, Gesetze einhalten, das alles funktioniert nicht. Gott sagt hier in seinem Wort, das alles funktioniert nicht. Wenn wir denken, wir sind gut genug für Gott, dann liegen wir falsch. Die richtige Antwort ist, Vers 9, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein, denn ich will nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glauben ist. Das heißt, nicht vom Gesetz, sondern auf der Basis des Glaubens. Das ist die Basis unserer Gerechtigkeit. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, tat er das für unsere Schuld, wegen unserer Schuld. Er nimmt unsere Schuld auf sich, trägt unsere Strafe und seine Gerechtigkeit wird meine Gerechtigkeit. Das heißt, wenn Gott mich sieht, sieht er mich als gerecht. Wenn ich sage, ja, ich vertraue dir, ich komme zu dir, ich vertraue, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Das heißt, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, bekommen wir Gerechtigkeit. Das ist wie ein Mantel, den du sozusagen kriegst vor der Gerichtsverhandlung und der erklärt dich als gerecht. Und es kann nichts mehr passieren. Das heißt, wie bekommen wir Gerechtigkeit? Durch Jesus, durch den Glauben an ihn. Wir gewinnen Christus, wir gewinnen Gerechtigkeit. Das ist also diese Antwort auf die Fragen, warum brauchen wir Gerechtigkeit? Um vor ihm bestehen zu können. Und wie bekommen wir Gerechtigkeit? Durch Jesus, durch den Glauben, das Vertrauen an Jesus. Gewinnen und ihm gefunden werden ist also keine eigene Leistung. Wenn ich an einem Gewinnspiel teilnehme, dann fülle ich irgend so ein Los aus, schreibe meinen Namen rein und von mir aus meine Adresse oder E-Mail-Adresse und werfe das in eine Box. Und wenn ich da gezogen werde, ist das nicht so meine Leistung. Das ist bei einem Gewinnspiel. Aber dieses Christus-Gewinnen ist was ganz was anderes. Ich kann nichts dazu tun. Ich kann mich nur an Jesus hängen, im Vertrauen. Christen gewinnen Christus. Und das Dritte, das kommt ganz am Anfang, Vers 8a noch zum Ausdruck, Christen gehorchen Christus. Nämlich, wie Paulus schreibt in Vers 8 zu Beginn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Er nennt ihn meinen Herrn. Und wenn jemanden meinen Herrn nennt, dann kommt hier eine Beziehung durch, wo eben Gehorsam im Spiel ist. Ja? Einem Herrn gehorcht man. Und das drückt hier Paulus aus, ein klarer Ausdruck, er ist Herr in meinem Leben. Ist er das auch in deinem Leben? Ist Jesus in unserem Leben Herr? Ein Christ kennt Christus, ein Christ gewinnt Christus, ein Christ gehorcht Christus. Das waren die Verse 7 bis 11. Und dann geht's weiter in den Versen 12 bis 14. Es geht um zwei Einstellungen. Es geht um zwei Einstellungen, wie wir leben sollen. Das drückt Paulus jetzt hier aus. Vers 13, die falsche Einstellung. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Das heißt, was Paulus tut, ist nicht dauernd zurückschauen. Die falsche Einstellung ist also dauernd zurückschauen. Das bedeutet, in die Vergangenheit schauen. Schauen, ja, früher war alles besser. Vor Corona war alles besser. Ja, oder vor 20 Jahren in meiner Kindheit. Oder eben in der Vergangenheit leben. Manche Menschen leben zwar im Jetzt, aber verweilen in der Vergangenheit mit ihren Gedanken, indem sie eben an die alte Zeit immer zurückdenken und eben damals war ich glücklich, aber wenn das und das wie damals wieder sein könnte, das wäre doch schön. Oder sie denken zurück an ein schlimmes Erlebnis, was sie geprägt hat oder durch eine schlimme Zeit, durch die sie gingen. Okay. Man kann sich zwar daran erinnern, aber man soll nicht darin verweilen. Das ist wie bei Autofahrern, die dauernd in den Rückspiegel schauen. Das ist nicht gesund auf lange Zeit. Man soll es zwar hin und wieder schon tun, aber nicht oft und nicht immer. Das heißt, die falsche Einstellung, das Zurückschauen. Die richtige Einstellung steht in den Versen 12 und 14. Es ist also so, Vers 12, es ist also nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, ans Ziel zu kommen, von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Wieder dieses Passive. Christus hat von ihm Besitz ergriffen. Paulus hat nichts dazu getan. Und Paulus streckt sich aus, er schaut auf das Ziel, er blickt nach vorne. Er schaut nach vorne mit Freude auf das Ziel hin. Das ist die richtige Einstellung. Er freut sich, eines Tages Jesus von Angesicht zu sehen. Er freut sich, bei ihm zu sein. Und dann Vers 14. Ja, und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Da kommt dieser Sportsvergleich wieder zum Ausdruck. den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Er jagt ihm nach, er schaut, er fokussiert auf das. Ein Sportler muss auch fokussiert sein auf das Ziel, sonst schafft er es nicht. Sonst wird er nicht als Erster dort sein. Und Paulus sagt hier in den Versen 12 und 14, okay, du musst die Vergangenheit nicht zwar alles vergessen, aber schau nach vorne. Schau auf dein Retter hin, schau auf das Ziel hin. Du glaubst, du vertraust Jesus, du kennst Jesus, du gewinnst Jesus, du gehorchst Jesus, dann schau nach vorne und freu dich, ihn einmal direkt zu begegnen, zu treffen. Angesicht zu Angesicht ihn zu sehen. Für alle Ewigkeit. Freu dich auf die Zukunft, die Gott für dich bereithält, die er für dich vorbereitet hat. Und das ist die Einstellung, die wir als Christen haben sollen. Wenn wir uns in uns hineinschauen, hineinhören, zu welcher Gruppe gehören wir? Zu welcher Einstellung, mit welcher Einstellung sind wir unterwegs? Bist du eher so in der Vergangenheit schwelgender Rückwärtsblicker oder eher nach Vorwärtsschauer? Als Christ sollen wir ein nach vorne Schauer sein, sollen wir nach Vorschauer sein, zum Ziel hin schauen. Manche Christen leben eben mit dem Blick in die falsche Richtung. Und Paulus ermutigt die Philipper und er ermutigt uns hier, nicht in die Vergangenheit zu viel zu schauen, nicht zu verweilen, zurückzuschauen, sondern auf das Ziel hinzuschauen. Vers 15, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott auch euch darin die nötige Klarheit schenken. Also wenn wir noch nicht so 100% die richtige Einstellung haben, Gott wird uns Klarheit schenken. Bitte drum, in der kommenden Woche, geh ins Gebet und bitt ihn drum, auch die richtige Einstellung zu haben, mehr noch auf dieses Ziel hingerichtet zu leben. Als Christen sollen wir sozusagen zukunftsorientiert sein. Wir sollen zukunftsorientiert sein. Wir sollen wissen, warum. Weil Jesus hat am Kreuz alles für uns getan. Wir können nichts dazu tun. Keine guten Werke, keine Spenden, die uns besser machen. Und wichtig ist, dass wir mit beiden Beinen auf ihn stehen. Nicht so wie wir sind in einem Boot und wir stehen mit einem Bein im Boot und mit dem anderen noch am Ufer. Das wird wackelig. Ja? Deswegen ist wichtig, mit beiden Beinen auf Jesus zu stehen. Und ein Christ ist jemand, der beide Beine auf Jesus hat, voll auf ihn setzt. Und in Vers 17 sagt es auch Paulus noch einmal, folgt alle meinen Beispielgeschwister. Er sagt, seid meine Nachahmer. Seid meine Nachahmer, habt diese Einstellung. Bei Paulus geht es eigentlich eben um dieses Vorher-Nachher. Es geht um diese zwei Einstellungen und jetzt am Ende geht es noch um zwei Gruppen, die Verse 18 bis 21. Die erste Gruppe sind die Feinde des Kreuzes, die Verse 18 bis 19. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Das sind Menschen eigentlich wie Paulus vor seiner Bekehrung. Feinde des Kreuzes. Er vorher hat die Gemeinde verfolgt, er hat Jesus verfolgt. Und was ist ihre Botschaft? Was ist ihr Zuhause? Was ist ihre Hoffnung? Ihre Botschaft, ihr Gott ist der Bauch, steht es in der älteren Übersetzung. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Ihr Zuhause ist die irdische Welt, das Irdische. Und ihre Hoffnung, sie sind stolz auf die Dinge, für die sie sich schämen müssten. Eben, sie bilden sich viel ein auf eigene Leistung. Das ist die erste Gruppe. Und die zweite Gruppe sollten eigentlich wir Christen sein, schreibt Paulus. Vers 20, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Was ist unsere Botschaft? Was ist unser Zuhause? Was ist unsere Hoffnung? Unsere Botschaft, wissen wir das? Das Evangelium, eine ganz klare Botschaft. Ein klares Evangelium führt zu Freude. Wichtig ist eben, dass wir wissen, was das Evangelium ist und dass wir es auch erklären können. Eben die Dinge, ich kann zu Jesus kommen. Wir alle sind Sünder. Ich komme zu Jesus. Es tut mir leid. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich, komm in mein Leben. Verändere mich. Unser Zuhause, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Unser Zuhause ist eigentlich nicht da, ist im Himmel. Wir sind Himmelsbürger, wenn wir Christen sind. Und unsere Hoffnung, wir haben eine lebendige Hoffnung. Das ist das Schöne. Wir haben keine tote Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Unser Herr Jesus Christus, der auferstanden ist und lebt, der Retter und Richter ist. Und in Vers 21 kommt eben so eine andere Art von Heimweh durch bei Paulus. Er sehnt sich danach, direkt bei Jesus zu sein. Ist uns das klar, was unsere Botschaft ist, was unser Zuhause ist, was unsere Hoffnung ist? Machen wir uns das wieder neu bewusst. Wenden wir das an in unserem Leben. Wenden wir das an, wenn es uns nicht so gut geht. Wenn wir allein sind, wenn wir traurig sind vielleicht. Dann ist es wichtig, auch genau über das nachzudenken. Was ist meine Hoffnung? Was ist unsere Hoffnung? Dann wird es uns auch nicht schwer fallen, das zu teilen. Mitzuteilen, Gott dafür zu loben, ihm die Ehre dafür zu geben, diese Botschaft weiterzusagen, diese lebendige Hoffnung mitzuteilen. Daher ist es wichtig, dass wir Christus erkennen, Christus gewinnen, Christus gehorchen und eben uns bewusst sind, zu welcher Gruppe wir gehören. Dass wir diese lebendige Beziehung zum Schöpfer haben. Und zum Schluss, im Kapitel 4 noch, der gehört eigentlich auch noch zu dieser Stelle, der erste Vers: Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Mit dem macht Paulus dieses Kapitel noch einmal zu, ja, dass er sagt, okay, das, was ihr jetzt gehört habt, das ganze dritte Kapitel, das soll eure Einstellung sein. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Damit ermutigt Paulus die Philipper noch einmal und damit sollen auch wir ermutigt sein. Einfach nochmal zu sehen, das soll unsere Einstellung sein. Wir als Christen dürfen Gott die Ehre geben. Wir dürfen zu ihm gehören. Wir dürfen mit seiner Gerechtigkeit leben. Das ist das Großartige. Wir dürfen ihn dafür loben. Die richtige Einstellung zu haben, auf das Ziel hin ausgerichtet leben, Jesus unser Ziel, ausstrecken nach ihm. Praktizieren wir das heute, in der kommenden Woche, in unseren täglichen Herausforderungen. Tauschen wir uns drüber aus, dann in den Kleingruppen, in den Hauskreisen, wie wir das praktizieren können, noch mehr vertiefen können. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du gut bist, dass wir sehen dürfen, wenn wir vertrauen dürfen. Danke, dass du uns gerecht machst vor Gott durch deinen Tod am Kreuz. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir uns auf dich als unser Ziel ausstrecken, ausrichten dürfen, dem Ziel nachjagen dürfen. Danke, Jesus, dass du unser Ziel bist. Wir loben dich dafür. Amen.